Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod.
Vorschusslorbeeren, das ist immer ein Thema. Besonders eben dann, wenn man die großen Meister der Zeit in einem neuen Kinofilm begleitet. Sei es, man wartet auf den Christopher Nolan-Film, den nächsten, wo man ja schon gewisse Sachen erwartet, als wenn man diese Filme mag. Als auch bei anderen Regisseuren. Ich glaube, bei Ridley Scott ist das überhaupt nicht der Fall bei mir. Weil Ridley Scott macht einfach so unfassbar viel und verschiedene Sachen, dass man teilweise auch bei ihm gar keinen Stil erkennen kann. Also, wenn man sich nicht wirklich damit auseinandersetzt. Bei Christopher Nolan ist das schon ein bisschen was anderes. Und jetzt haben wir eben auch einen ganz besonderen neuen Regisseur in unserer Riege. Denis Villeneuve, will ich noch dazu zählen, bitte. Wo man ja auch Erwartungen hat.
Ich würde noch Ari Aster, Jordan Peele, jetzt mit Nope aktuell den Trailer gesehen und wirklich, der macht Hunger.
Das ist ein guter Trailer, weil er nicht zu viel und nicht zu wenig. Aber wir sind natürlich jetzt bei Robert Eggers. Und er hat sich als neu etablierter Filmemacher sehr harte Lorbeeren verdient mit seinen zwei ersten langen Filmen. Zum einen natürlich The Witch und danach Der Leuchtturm und nun The Northman, sein dritter abendfüllender Kinofilm. Und ja, natürlich haben sich viele drauf gefreut. Ich war ein bisschen am Anfang irritiert, weil ich dachte mir, ich habe mich nie mit dieser Vikings-Serie beschäftigt, aber ich wusste, dass es sie gibt und dass sie sehr langlebig ist. Ich weiß aber noch, vor ein paar Jahren gab es auch zuhauf Filme, die im Bereich des Wikinger Bereichs aktiv sind oder dass die Szenerie genutzt haben. Ich muss zugeben, ich habe keinen von denen gesehen, aber immer, wenn ich Filme rezensiert habe von bestimmten Labels, sei es von Ascot Elite oder von Universum, war immer Trailer von den zwei, drei gleichen Wikinger-Filmen dabei, die alle gleich aussahen und auch, was ich von der Serie gesehen habe, nur in Ausschnitten, immer alles gleich aussah. Und jetzt kommt Robert Eggers und macht so ein Ding, auf das ich überhaupt nicht gewartet habe. Aber um mich geht's ja auch nicht. Und ich sag mir, das ist mir ja Wurst. Am Ende bringt er trotzdem wieder einen tollen Film heraus. Auch ich war gespannt darauf, aber auch ich habe natürlich meine Erwartungen ein bisschen runtergeschraubt, weil vom Trailer selbst war ich überhaupt nicht überzeugt. Und ich habe mir auch so gedacht, vielleicht haben wir hier diesen Effekt, wie man das auch bei M. Night Shyamalan hat, gibt dem Mann nur $10 zu viel Budget und er baut Scheiße. Und hier hatte ich auch Angst, was ist, wenn dieser Mann, Robert Eggers, jetzt ein höheres Budget zur Verfügung bekommt und aber da in die Mühlen von einem Studio gerät, die viel zu viel wollen, viel zu viel reinreden und zusehen, dass das Ding doch sehr in den Mainstream gerückt wird. Diese Befürchtung hatte ich bei dem Film. Gibt verschiedene Schätzungen, die IMDb gibt $60 Millionen Budget ein. Das ist schon eine ordentliche Summe. Es gilt als Medium-Budget-Film. Aktuell muss man sagen, für Hollywood-Verhältnisse. Vor 30 Jahren ganz klar wäre das der teuerste Film der Welt gewesen, aber fast. Jedenfalls ist das schon eine große Summe, wo auch ein Studio schon überlegt, was lassen wir den Mann machen und was nicht und wie sieht am Ende hat der Film am Ende auszusehen. Ich weiß nicht, wie da die Regelung war. Jedenfalls bin auch ich reingegangen mit gewissen Erwartungen. Ja, schon. Denn The Witch und der Leuchtturm haben eines für sich gemeinsam. Sie wirken sehr klein und werden ganz groß mit der Zeit. Und es sind zwei vor allem The Witch, sehr ruhige Filme, die immer wieder Akzente setzen, die einen wirklich zum Schütteln bringen, die einen gruseln lassen. Ein unglaublich in beiden Filmen sehr realistisch anmutendes Szenario, so weit wir es nur vermuten können, denn keiner von uns hat zu den jeweiligen Zeiten gelebt. Aber wo man sagt, keine Übertreibungen in der Darstellung, sehr kunstvolle Inszenierung und auch immer das Mystische mit sehr gut untergebracht. Und auch in Northman geht es um eine historische Geschichte, es geht aber auch um Mystik. Wir sind in der nordischen Sagenwelt, es geht um Wikinger und es war, glaube ich, auch das Hauptbestreben, das hat auch Robert Eggers mal immer wieder gesagt, dass ihm zum Beispiel auch bei der Serie Vikings viele Sachen aufgefallen sind, die ihm gestört haben, einfach vom historischen Standpunkt hin oder auch wie sich ausgedrückt wird oder was dargestellt wird. Wenn ich jetzt an Wikinger-Filme denke, Kirk Douglas, juhu, komplett in Bayern gedreht, soweit ich mich erinnern kann. Der große Wikingerfilm mit Tony Curtis und Kirk Douglas. Im Übrigen, ich sage es immer wieder gerne, weil man kann es nie oft genug sagen, dass Ernest Borgnine ja den Vater von Kirk Douglas spielt in dem Film Die Wikinger, obwohl Ernest Borgnine 2 Jahre jünger ist als Kirk Douglas, muss man immer noch mal sagen. Natürlich kann man solche Filme nicht miteinander vergleichen. Und The Northman, und ich bin kein Historiker, der sieht natürlich sehr rau und robust und sehr hart aus. Diese harten Sitten, die da gefahren werden von den Wikingern, erfahren wir. Letzten Endes, bevor wir jetzt weiter reingehen, muss ich sagen, ich habe hier leider keinen inhaltlichen Unterschied gesehen zu den letzteren Wikinger-Filmen, die ich gesehen habe. Vielleicht mögen mich da jetzt Menschen hart anfahren, die sich mehr mit der Wikinger-Thematik und noch viel, viel mehr Wikinger-Filme gesehen haben als ich, und die mögen auch recht behalten. Für mich aber als Außenstehender, dass ich jetzt einfach einen Robert Eggers-Film ansehen wollte, ich habe da jetzt nicht die große Besonderheit für mich entdeckt. Und ich muss auch im Vornherein für mich sagen, es ist das dritte Werk von Robert Eggers und es ist auch das dritte für mich auf der Rangliste bei ihm. Trotz alledem ein guter Film im Vergleich zu vielen anderen. Und bevor ich jetzt weiter mich hier verhasple in meine Wahrnehmung, werfe ich das Mikrofon zu dir rüber an deinen Kopf, an deinen behelmten Kopf, Tobe. Gib du doch mal kurz etwas wieder.
Kommen wir mal kurz zu diesen anderen Wikinger-Filmen und was Northman vielleicht anders macht. Ja, die sehen stilistisch ähnlich aus. Eggers hat ja, wenn man schon The Witch nimmt oder wenn man Lighthouse nimmt, hat immer den Anspruch, eine gewisse historische Korrektheit reinzubringen. Sei es jetzt das richtige Bildformat, also in 4:3 zu nehmen, was irgendwie passend wäre für eine bestimmte, für ein bestimmtes Jahrzehnt, Kinojahrzehnt oder so. Oder Sprache ist ganz wichtig. Daran haben sich nämlich auch ganz viele gestört, dass die sehr gestellt wirkt, aber er hat ja das Drehbuch nicht alleine geschrieben. Da hat er quasi Sjón Sigurdsson, ein isländischer Schriftsteller, der viel im Bereich der Prosa und Lyrik unterwegs ist und sich damit sehr, sehr gut auskennt, hat er zur Seite gehabt und er war auch hauptverantwortlich für die Dialoge. Und hier werden Wikinger als das gezeigt, was sie letztendlich doch sind, wenn man Überlieferungen nimmt. Wir reden jetzt nie von diesem Jahrmarkt-Wikingern oder von diesen Mittelaltermarkt-Wikingern, wie man sie bei Valhalla sieht oder Vikings oder wie auch immer die ganzen Filme und Serien alle heißen, dass es ja so edle Menschen sind und man so, ja, die haben Kunsthandwerk betrieben, die haben Handel betrieben. Ja, die waren auch auf Tor und haben gebrandschatzt, die haben vergewaltigt, die haben gemordet, sie haben Land genommen. Und genauso wirkt halt der Film, der ist archaisch, der ist brutal in Sprache. Und das, was sie bezwecken will, was man aussagen will, es geht um Blutlinien, es geht um Familie, es geht um Männlichkeit und man kann schon fast sagen, der Film dekonstruiert einen Wikinger-Mythos. Der Film richtet sich ja aus an der Amlet-Saga, die ja das Vorbild ist für die Hamlet-Saga. So. Und da kommen wir dann grob mal zur Story, um was es eigentlich geht. Ich fasse es bloß mal irgendwie ganz kurz zusammen. Ich nehme jetzt einfach mal die Hamlet-Sage, weil letztendlich die bringt es eigentlich gut auf den Punkt. Dass es da halt um einen jungen Prinz geht von Dänemark, der seinen Vater rächen soll, der von seinem Bruder gemordet wurde und der das Land übernimmt. Dann gibt's noch die drei Hexen. Es geht um Rache-Epos. Er soll seinen Vater rächen, kehrt nach vielen Jahren zurück und ja, muss sich bestimmten Tatsachen halt stellen, die er halt nicht wusste. Das ist im Groben und Ganzen eigentlich der Sinn und Zweck der Amlet-Saga, die man leider ganz schwer wiedergeben kann, weil die ist ja sehr vertrackt niedergeschrieben. Also ich habe da leider auch keine runtergebrochene mal gefunden. Deshalb Nehmt es mir nicht übel, wenn ich die Hamlet-Saga nehme.
Ich finde, dass die Charakterzeichnung ist mir, naja, es ist vielleicht für den Film auch gar nicht so schlecht, dass sie gar nicht so tiefgehend ist für mich. Also es tauchen eigentlich alle Figuren, die auftauchen, sind mir relativ Wurst, muss ich sagen, die ich gesehen habe. Also man baut mit niemandem wirklich was auf. Nee. Außer möglicherweise vielleicht mit dem Bruder. Also eigentlich mit dem Bösen erstmal. Weil letztlich ja doch eben die erst später, also das mit der Mutter, was nicht stimmt, das ist, war mir von Anfang an klar. So, dass die ein falsches Spiel spielt oder nicht ein falsches Spiel, aber dass die nicht das ist, was sie scheint, das war mir irgendwie bewusst. Und ich finde eigentlich mit am als zugänglichste Figur ist für mich eben der Erzfeind letztlich von Hamlet. Und der mir tatsächlich, wo ich dann auch wusste,
Fjölnir.
Genau. Wo ich sage, seine Beweggründe kann ich noch mit verstehen. Ich kann auch die von der Mutter verstehen, von der Gudrun, so, gespielt von Nicole Kidman. Aber letzten Endes ist es, waren mir die Figuren relativ egal. Vor allen Dingen eben der Hamlet, so, ne? Und seine Begleiterin, die Olga. Ist nicht schlimm, ich kann den Film auch so begleiten, ich kann das verstehen, wenn das gewollt ist, aber letztlich bin ich dann eben auch nicht warm geworden. Ich bin dann mit den dunklen Bildern, ja, ich mag das, aber irgendwie hat mir was gefehlt. Ich weiß nicht warum, ich hatte die ganze Zeit zu hadern mit mir und diesem Film, als ich ihn gesehen habe. Ich wollte ihn unbedingt gut finden, aber irgendwie hat mir was gefehlt und ich bin jetzt schon sehr bereit und gespannt auf die Zweitsichtung, die im Heimkino stattfinden wird, definitiv. Ob mir da noch mehr eröffnet wird. Ich finde, dass tatsächlich der Sprung von etwa mit mindestens 50 Millionen Dollar im Budget von Leuchtturm zu jetzt Northman, wahrscheinlich meckere ich auf viel zu hohem Niveau, wenn ich sage, ah, warum muss das jetzt unbedingt im Hintergrund digital sein? Es ging ja schon los am Anfang mit dem unruhigen Gewässer und den Wikinger-Schiffen. Da sage ich mir, ach nee, kommt, das ist doch Age of Empires 3. So. Und da geht's halt schon. Ich weiß, dass das alles nicht so einfach ist, dass man nicht einfach zwei oder drei historische Wikinger-Schiffe in schweren Sturm setzt und sie für eine 10-Sekunden-Aufnahme auf eine Küste zufahren lässt. Das weiß ich. Aber ich behaupte, das geht auch anders. Aber ich bin eben nicht der den Film macht. Wenn
man drei Boote baut und sie zum Wasser setzt.
Also das war ganz schlimm für mich. Es war ganz schlimm, dass ich da auch keine Ruhe finde dann. Und so eine Anfangssequenz, und es mag idiotisch sein ohne Ende, aber die prägt mich erstmal für den Film. Und dann muss der Film erstmal für mich gewinnen. Und ich glaube, ich würde dem Film eher eine schlechtere Note jetzt geben und bin halt auch gespannt, was ich ihm nächstes Mal geben würde. Weil er ist kein schlechter Film.
Nee, er ist überhaupt gar kein schlechter Film. Er bietet wahnsinnig tolle Aufnahmen. Sei es jetzt erstmal die Landschaft Island zum Beispiel, ist toll in Szene gesetzt. Auch wie die Kamera dran ist, ist ja der gleiche Kameramann wie bei Leuchtturm und The Witch. Also er hat da sein Team vereint. Er hat auch die Familie aus The Witch wieder vereint. Die ist ja dort komplett mit vertreten. Mit Vater, Mutter, Kind. Und also Gewaltdarstellung. Man hat zum Beispiel dort mal, keine Ahnung, dass dort irgendwie mit der Axt reingehiebt wird. So richtig Gore sieht man da eigentlich gar nicht. Man hat dann eher so das Endresultat dann eher da liegen. Aber zum Teil gibt es ja auch Gewalt, die einfach nur angedeutet wird, wo dann das Kopfkino weitergeht, wie zum Beispiel, wo sie die Slaven überfallen und dort die ganzen Kinder in die Scheune dort reintreiben und die Scheune anzünden. Wo man einfach sagt so, ja genau, das ist es. Und da feiert sich jeder zweite Sepp und Bernd, weil er mit dem Torhammer rumrennt und die Wikinger, die waren so stolz. Man so, ja, aber nee, das ist aber eben genau das, was eben bis jetzt nicht gezeigt wurde. Das muss man ja einfach mal dazu sagen. Es gibt eine Romantisierung des Wikinger-Kults oder der skandinavischen Kultur. Und da werden viele Sachen einfach auch mal ausgeblendet. So, und das war einfach mal eine eine Zeit der Tyrannei, wo einfach Familie gegen Familie geschossen hat, wo es noch Blutfäden gab, wo man gegen die Christen geschossen hat, weil man da halt gegen die Christianisierung letztendlich angehen wollte, wo man noch Kulte betrieben hat und Blutopfer und so weiter und so fort. Also man soll mal nie Leute auf so einen hohen Sockel stellen oder in eine bestimmte Zeit.
Ich bin ja nun auch kein Wikingerologe oder irgendwas und habe mich auch wirklich sehr dürftig mit dieser sehr komplexen Thematik beschäftigt. Was ich aber erfahren habe für mich ist natürlich, dass diese Darstellung auch des kämpferischen Wikingers und des raubenden und brandschatzenden Wikingers auch nicht das optimale Bild ist, weil ja auch die Wikinger eigentlich nur Bauern waren, so, die irgendwo Feld bestellt haben. Und dann gab es aber natürlich auch die Gruppen oder auch die Familien, die sich im Handel natürlich
Königshäuser.
Im Handel aktiv waren, damit auch die Welt gesehen haben. Und dann gab es sicherlich auch die piraterischen Wikinger, die dann eben auch vielleicht sogar durch bestimmte Fäden und kriegerische Handlungen befähigt, dann eben härtere Bandagen angezogen haben. Dass es eine raue Zeit war, das ist klar. Aber auch mir, wenn du sagst, die Leute, das ist für mich, mein Beispiel ist immer Menschen, die Klamotten tragen, auf denen Yakuza steht. So, ja gut, Menschenhandel, Prostitution, Drogen, Unterdrückung, das ist ein gutes Thema. Yakuza fetzt, dann ziehe ich mir an. So, ja, das ist ja ein ähnliches Thema. Befasse ich mich mit dem, was ich trage oder nicht? Ich kann dazu eben nicht viel sagen, weil ich nie mich mit Wikingern groß befasst habe. Kann jetzt auch nicht sagen, dass jeder, der einen Thorhammer trägt, sollte die Edda mindestens viermal gelesen haben.
Bringt ja aber auch nichts. Also man muss sich ja, die Leute sollten sich eher mal in irgendwelche historischen Schriften mal irgendwie oder einfach mal, keine Ahnung, einer dieser großen Freilichtmuseen mal besuchen und sich dort mal mit ein paar Historikern mal unterhalten.
Ich bin ziemlich sicher, dass das auch viele tun,
ja,
von denen, die da.
Sicherlich.
Und die da auch eine gewisse, trotz eines historischen Faktentums, was man dann vielleicht sich aneignet und sich damit historisch beschäftigt, trotzdem eine gewisse Romantik damit verbindet. Ja, das ist genauso wie wenn Leute auf Indianerfeste gehen. Das waren auch keine friedliebenden Völker letztlich unbedingt untereinander, ne? Unabhängig vom weißen Mann, der dann kam und stunk gemacht hat. Diese Kulturen haben ja alle etwas Rüdes und Raues an sich gehabt. Da gab es wilde Sitten. Und natürlich muss man dann aufpassen, wie sehr man irgendwas romantisiert. Und das Kino hat natürlich immer dazu beigetragen, dass romantisiert wird. Obwohl auch schon die Wikinger mit Kirk Douglas, das darf man auch nicht vergessen, es war, glaube ich, sogar Richard Fleischer, der den Film inszeniert hatte, dass dort die Wikinger auch schon als ungehobeltes kriegerisches Volk dargestellt wird, mit bunten Sachen und wobei die ja auch tatsächlich farbenfroh gewesen sein sollen. Ich weiß es ja nicht.
Ja, das bunte Mittelalter, nach Errol Flynn. Aber ja, davon mal abgesehen, ja, Romantisierung ist ein gutes Stichwort. Letztendlich, wir haben hier eine audiovisualisierte Mythos bekommen, der natürlich auch relativ, muss man sagen, der Vorlage ähnlich flach bleibt. Das heißt, Figuren sind nicht richtig gezeichnet. Die bleiben auch unnahbar. Die soll ja auch eher so, wie man kann sagen, universell gehandelt werden. Also wie bei einem Märchen letztendlich. Da gibt's einen König, da gibt's eine Königin, die kriegt auch keinen Namen in die Vita und die Oma wird Uni vorgestellt. Da geht's ja da um den Sinn und Zweck der Sache letztendlich, was der Film verdeutlichen soll, wo es halt um toxische Maskulinität geht, um was heutzutage als Verständnis so, das ist ein Mann. So, ja, man sieht halt, wie sie halt dort im Wald stehen, im Matsch rumtanzen, sich Fliegenpilz reinballern, um sich für den Kampf fit zu machen oder besser gesagt zu pushen oder
eine Kampftrance ist das ja alles.
Eine Kampftrance. Naja, gut, also es wird ja gesagt, also dass man Fliegenpilz genommen hat, weil dann halt das Schmerzlevel geringer ist, die Ausdauer gleich aber oben bleibt bis zum gewissen Maße, ohne dass du Ermüdungserscheinungen hast. Und dann hast du eben diesen Kampf, wo die beiden Slaven einfallen und wo sie metzeln und morden relativ schnell. Und dann hast du halt, das fand ich halt so witzig, du hast diesen krassen Schnitt, wo die alle vor dieser Scheune sitzen, alle keuchen, sich auskotzen, müde sind und aber es ist wirklich wie so ein Stilgemälde und alle irgendwie gebrochen irgendwie dahin so und so, oh nee, das können wir nicht jedes Mal machen, ich bin zu alt für die Scheiße, hätte jetzt noch irgendeiner sagen müssen. Und dann kommen halt die edlen Wikinger reingeritten mit ihren Rüstungen und wo du dann merkst, so, okay, das ist halt die Vorhut, das sind halt, das ist hier der menschliche Schutzschild, da wird zuerst dort reingeschickt und dann kommen die Generäle hinterher, also es war damals wahrscheinlich auch nicht anders als heute. Es wird mit vielem gebrochen.
Ich habe nach wie vor meinen Bruch, Robert Eggers bleibt in meinem Herzen, ich werde mich noch einmal eingehend mit dem Northman beschäftigen, zu seiner Zeit, bestimmt noch dieses Jahr. Aber noch bin ich, naja, unzufrieden ist das falsche Wort. Ich bin uneins mit mir und dem Film.
Ja, also jetzt in dem Ranking, drei Filme hat er rausgebracht, würde er auch den dritten Platz belegen. Hat jetzt bei mir eine 3,5 von 5 bei Letterboxd bekommen, also in gut. Weil ich glaube, man kann da noch ein bisschen was rauslesen dann bei der Zweitsichtung. Also wie gesagt, macht euch am besten selber ein Bild und es ist wirklich jammern auf hohem Niveau, weil von drei Filmen, zwei davon waren Spitzenklasse und einer davon ist jetzt so
als
befriedigend.
Ich würde nie sagen, dass Northman ein schlechter Film ist.
Ich meine jetzt bloß in dem Sinne, das ist wirklich gerade jammern auf hohem Niveau. Da haben wir schon andere Leute erlebt, die irgendwie schon 20 Filme gemacht haben und davon sind 19 schlecht und einer war richtig gut.
Also Northman, Robert Eggers, viel zu besprechen. Auch in Zukunft wahrscheinlich. Und ich bin gespannt auf viele andere Menschen, auf die ich noch treffen werde in nächster Zeit aus meinem filmischen Freundeskreis, was die dazu sagen. Denn ich habe noch gar nicht. Das erste Mal spreche ich jetzt mit dir über diesen Film. Deswegen bin ich sehr gespannt, was andere dazu sagen werden. Und ihr wisst jetzt, was wir dazu denken aktuell.